Das Ziel ist es ja nicht, dass du nicht ausgebuht wirst. Dass Zuschauer Unmut äußern, das gehört dazu. Da bin ich realistisch. Du wirst immer nur vor die Kamera gezerrt, wenn du gegrillt werden sollst, dann für deine Entscheidung, die du getroffen hast. Wenn es nach mir geht, ich würde fast sogar sagen, der Videoassistent müsste eigentlich ins Stadion. Also der müsste eigentlich sichtbar sein da. Also ich habe das Gefühl, nach einem Spiel, wie früher als Spieler, ich komme in die Kabine und ich habe das Gefühl, ich habe gewonnen oder ich habe verloren. Ich würde eigentlich gerne die Zeitstrafe einführen.
Herzlich willkommen zur allerersten Folge Kennt Jeder. Und ich lade in diesem Format Menschen ein, von denen ich behaupte, die kennt wirklich jeder. Und meinen heutigen Gast, da bin ich mir ganz sicher, habt ihr schon ganz oft auf dem Fußballplatz gesehen. Denn mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten und wie ich finde auch einer der besten Fußballschiedsrichter, die wir hier haben, Harm Osmars. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Und das ist immer so eine klassische Einstiegsfrage, hast du wahrscheinlich auch schon ganz oft gehört. Aber wie kommt man dazu, Schiedsrichter zu werden?
Ja, das ist bei jedem anders. Bei mir war es so, ich habe selber Fußball gespielt und habe den Schiri gefragt bei einem Freistoß, ob der Freistoß indirekt oder direkt ist. Ich wusste es nicht. Und er hat mich angeguckt und gesagt, klar, der ist direkt, ist doch logisch. Und mir war damit klar, ich kenne die Regeln eigentlich gar nicht vollständig. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele Fußballregeln gibt es, weißt du das? Du bist der Fußballfreak, hast du gesagt?
150?
Nee, es sind nur 17 Regeln. Also 17, die natürlich dann ganz viele Unterpositionen haben, aber eigentlich sprechen wir von 17 Regeln und 18. ist vielleicht der gesunde Menschenverstand, okay. Aber so wie dir geht es, glaube ich, allen im Fußball, die kennt keiner im Detail. Keiner nimmt sich mal ein Regelheft und oder ein Regelbuch und schaut rein und sagt sich, war das jetzt richtig oder war das falsch? Sondern Fußball lernt man halt, indem man Fußball spielt. Und damit, glaube ich, ist dann auch die Frage beantwortet, warum so die Schiedsrichter so ein Nischendasein fristen, weil der Schiri soll da sein, den brauchen wir, aber so richtig befassen tun wir uns mit dem auch nicht. Und das können wir heute ändern.
Ja, voll. Und das ist ja einer der ganz wenigen Berufe, nenne ich mal, wo man eigentlich besser ist, wenn man dich eigentlich nicht kennt, ne? Also wenn du da nicht so oft in der Zeitung ja, vorne drauf bist.
Das stimmt. Also wir sagen immer, wenn man nach dem Spiel nicht über uns spricht, haben wir einen guten Job gemacht. Bei mir ist das so, also ich habe oft mit meinem Namen gehadert. Harm ist, glaube ich, eher ein untypischer Vorname, aber er hat auch einen Wiedererkennungswert. Deshalb, ja, in dem Sinne, vielleicht kann man sich den jetzt einfacher mal merken und gut. Damit kann ich jetzt irgendwo schon leben. Ich habe mich damit arrangiert.
Und wie war das so? Das ging ja bei dir trotzdem relativ schnell oder hat es lange gedauert, bis du sozusagen von den Amateurligen bis zumindest, ich sag mal, in den Profibereich dritte Liga, zweite Liga gekommen bist?
Ja, ich bin jetzt 25 Jahre Schiedsrichter. Also ich bin mit 15 Jahren angefangen. Und ich habe noch mehr Spiele im Amateurbereich gepfiffen natürlich als im Profibereich und bin jetzt in der Bundesliga seit 9 Jahren. Okay, also bald Jubiläum. Es ist schon ein langer Weg und ich habe Woche für Woche auf dem Sportplatz verbracht. Aber ich habe es auch genossen, in der Kreisligaspiele zu pfeifen und das war auch cool, das hat mir auch Spaß gemacht. Also es ist einfach zu sagen, ich möchte gern Bundesliga-Schiri sein, das macht Spaß. Das, glaube ich, können einige schon eher nachvollziehen. Aber wenn ich sage, auch in der Kreisliga ist das gut, dann würden wahrscheinlich viele erstmal so die Stirn runzeln und so ein Fragezeichen dahinter machen. Und dennoch glaube ich, also du bist, glaube ich, jetzt ein idealer Kandidat eigentlich für den Schiri-Schein. Weil du hast Fußballbegeisterung, du hast Erfahrung und ich glaube, du könntest jetzt ganz einfach einen Schiri-Schein machen und vielleicht würdest du auch Gefallen an dem Job finden.
Ich habe tatsächlich, das gehört ja irgendwie dazu, also ich habe eine Jugendmannschaft trainiert, eine B-Jugendmannschaft und leider kommt es in den unteren Klassen ja immer wieder mal vor, dass der Schiri einfach mal nicht auftaucht oder kurzfristig absagt und dass man dann einspringen muss und das machen muss. Und ich habe auch da gemerkt, das bringt mir schon sehr viel Spaß. Aber was da wirklich, und zu dem Thema kommen wir später nochmal ein bisschen expliziter, aber du merkst halt eigentlich, dass du, egal was du jetzt machst, dass es immer Leute geben wird an den Seiten, die das immer besser wissen und sagen, was hast du da denn gemacht? Also dieses, es gibt ja, glaube ich, keinen anderen Beruf, wo du wirklich weißt, egal wie perfekt du deine Aufgabe machst, es wird immer Leute geben, die das nicht mögen oder nicht
empfinden. Aber das Gute ist, dass du schon mal die Perspektive kennengelernt hast. Und wenn du dann einmal den Job gemacht hast, dann wirst du vielleicht auch in den nächsten Spielen in der Rolle des Schiedsrichters, des Trainers oder des Zuschauers vielleicht dich daran zurückerinnern und dann so ein Stück weit das mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, schon hilfreich. Und ich kann mich auch noch gut an mein erstes Spiel erinnern, weil ich habe da auch gemerkt, diese Abfolge von immer neuen Szenen. Und du hast die eine Szene gerade irgendwie abgearbeitet, kommt die nächste Sachfall, kommt der nächste. Und du bist nur noch am Hinterherrennen. Und das ist eigentlich immer, wenn du hinterher rennst, dann bist du nicht am Agieren, sondern bist du am Reagieren. Und das sind meistens die Spiele, die nicht gut laufen. Also eigentlich, wenn du gut sein willst als Schiedsrichter, dann bist du jemand, der ein Spiel leitet und der agiert. Also der denkt nach vorne, der wirkt auf die Spieler ein und der macht nicht immer nur so die Konflikte im Nachgang irgendwie noch versuchen da zu managen, sondern du versuchst nach vorne zu denken. Und das lernt man mit der Zeit und auch, wenn man sich immer weiter versucht zu entwickeln und zu wachsen.
Ich habe ja dadurch, dass ich, wie gesagt, wie du schon sagst, eigentlich Fußball interessiert bin, mich eben auch schon mal mit dem Thema Schiedsrichter und so beschäftigt. Jetzt, wo ich natürlich wusste, dass du kommst, natürlich noch mal ein bisschen intensiver. Ja. Und wenn man sich dann so auch so Spiele anguckt, dann merkt man genau das, was du jetzt gerade sagst, dass man denkt, ich kann mich an keine Situation so richtig in den Profiligen erinnern, wo ich sage, da war irgendwas im Strafraum und der Schiri steht relativ weit weg. Also man denkt immer so, auch von den Kommentatoren kommt ganz oft dann, wo die dann sagen, ah, da hatte der einen guten Blick drauf, wo man denkt, das war so vorausschauend gedacht, dass der genau da stand und genau da eine
genau.
Sicht drauf hatte.
Du musst antizipieren oder ich sag immer, du musst so ein Radar haben, der lautet, wo ist mein nächstes Problem? Und wenn du so übers Spielfeld läufst, also du überlegst schon, was passiert als nächstes und wo ist mein nächstes Problem, dann wirst du halt weniger überrascht. Und wenn die Entscheidung auf Akzeptanz stoßen soll, dann wäre es halt ganz gut, wenn du nicht im Mittelkreis stehst, 30 Meter entfernt, sondern wenn du 3 Meter daneben stehst. Die Entscheidung an sich bleibt ja vielleicht nach wie vor diskutabel, weil du hast immer mal so Sachverhalte, die da nicht ganz klar sind. Aber für die Akzeptanz ist es halt 10-mal besser, wenn du nah am Spielgeschehen bist und wenn du dann auch mit einer Körpersprache in der Entscheidungsumsetzung auch so auftrittst, dass du sicher bist.
Wo du jetzt gesagt hast, ich wäre eigentlich ein guter Schiedsrichter, könnte man auch andersrum sagen, wahrscheinlich wärst du doch auch ein sehr guter Fußballtrainer, oder? Also du kannst das Spiel doch auch ganz besonders lesen, wie es wahrscheinlich viele nicht können, oder?
Ja, ein Stück weit schon, das glaube ich auch. Wobei, also ich ziehe auch vor der Rolle des Fußballtrainers auch den Hut, weil ich glaube, ich würde auch sehr, oder mir würde schwer fallen, dass ich nicht aktiv selber gestalten kann, sondern ja immer nur so einen Einfluss nehmen kann, aber dann muss ich halt den anderen das Spiel überlassen. Deshalb stelle ich mir auch herausfordernd vor, ja. Und bei meinem Sohn sehe ich es jetzt, der spielt jetzt in der G-Jugend, da habe ich jetzt mal ein paar Trainingseinheiten oder Spiele übernommen. Boah, ist auch anstrengend, ja.
Absolut, ja, das stimmt. Das ist anstrengender, als man denkt. Und du bist ja nicht nur jetzt Bundesliga-Schiedsrichter, du hast auch Champions League jetzt gepfiffen letztes Jahr, ne? Und du pfeifst ja auch jetzt internationale Spiele, also Länderspiele, ne? Bist ja FIFA-Schiedsrichter. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen durch die Historie geguckt, was du alles so gepfiffen hast.
Ja.
Und da habe ich gedacht, du bist natürlich auch irgendwo natürlich auch irgendwie Fußballfan, ne? Also du warst ja mal Spieler und warst mal irgendwie Fan und bist jetzt irgendwie Schiedsrichter geworden. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, dass du ja Portugal gegen Kroatien gepfiffen hast.
Wenn das man war dann, ein Freundschaftsspiel.
Freundschaftsspiel,
ja.
Genau.
Ja.
Aber ne, und dann ja. Habe ich auch mal Aufstellung geguckt, da war Cristiano Ronaldo, ja. Da war Luka Modric.
Ja.
Ich finde, macht das nicht trotzdem irgendwas mit einem oder denkt man sich, nee, das ist jetzt meine Aufgabe, ich gehe da hin? Oder denkt man sich auch, ey, boah, das hätte ich mir vielleicht vor 10 Jahren nicht erträumt, dass man auch mit solchen Größen zusammenarbeitet irgendwie, ne?
Also klar, das Spiel war natürlich irgendwie für mich auch besonders und ich konnte das Spiel auch nur deshalb pfeifen, weil das war in Vorbereitung der EM und da waren alle Schiedsrichter, die bei der EM waren, durften dann diese Spiele im Vorfeld nicht mehr pfeifen, weil die ja dann während der EM auf die Mannschaften gestoßen wären. Und so kam ich halt in den Genuss. Und ich muss auch sagen, das war eine coole Ansetzung. Also weil es einfach auch mit vielen Topstars die beiden Mannschaften ausgestattet waren. Aber ich muss auch sagen, am Ende war es ein ganz normaler Spielauftrag. Ja, also ich funktioniere dann da auch und ich sehe die auch normal und da kann ich echt gut differenzieren. Also ich weiß dann, es ist mein Job und mein Job erfordert einfach jetzt hier Professionalität und Klarheit und das wollen auch die Spieler. Also die Spieler, gerade die Top-Spieler, die nehmen mich auch nur dann ernst, wenn die merken, hey, da ist jemand, der seinen Job ernst nimmt, der auch distanziert, auf eine gewisse Art und Weise normal mit uns umgeht und irgendwie so einen Beitrag liefert zum guten Fußballspiel. Und das spüren die auch sofort. Und ja, deshalb, das Spiel lief eigentlich auch ganz gut und hat auch Spaß gemacht. Also es machen ganz viele Spiele Spaß. Also können sich auch viele gar nicht vorstellen. Der Großteil der Spiele macht Spaß. Und es gibt einige, wo man dann wirklich nur noch am Rotieren ist. Ja, die sind dann nicht so lustig, klar. Aber aus denen lernt man dann halt umso mehr.
Aber was sind das? Sind das dann Spiele, wo du sagst, du bist selber nicht irgendwie an deine maximale Leistung gekommen? Oder ist das, wo du sagst, es gibt zu viele Fouls, es gibt keinen Spielfluss, also liegt es eher an den Spielern, dass du die Spiele nicht so magst?
Das ist, genau, wenn du wenig Spielfluss hast, also wenig Netto-Spielzeit resultiert meistens, weil viele Fouls stattfinden. Wenn du, sag ich mal, ein Spiel hast mit 25, 30 Fouls, das ist halt, immer wenn das Spiel ruht, dann wird halt diskutiert. Und wenn der Ball rollt, dann kann keiner diskutieren. Und deshalb, ich pfeife halt gerne Spiele, wo der Ball rollt. Dann hast du 15 oder 13 Fouls in der Champions League manchmal. Also je höher die Spielklasse, desto mehr Spielfluss, desto mehr Netto-Spielzeit. Und das ist eigentlich angenehmer für den Schiedsrichter. Da musst du nur noch die richtigen Punkte erwischen und da und hier mal so dazwischen einen Punkt setzen und den Rahmen setzen. Und wenn du dann so Spiele hast, die sehr kleinteilig sind, 30 Fouls, 30 Mal Diskussion, warum das, warum nicht das, dann wird es manchmal echt zäh. Und dann ist es auch anstrengend, weil du ja auch immer so ein bisschen auf das eingehen musst. Du kannst ja so Diskussionen nicht komplett abwürgen, sondern du musst dich ja auch stellen. Und ja, und wenn du dann merkst, ey, das kommt manchmal dann auch nicht an, was ich sage, das geht ja auch, ich erreiche ja auch nicht jeden oder nicht mit jedem finde ich dann auf einmal so den richtigen Zugang. Ja, das wird dann manchmal zäh. Ja, und wenn ich natürlich auch so Spiele habe, wo ich auch Fehlentscheidungen mache, klar, die machen auch keinen Spaß. Also ich habe das Gefühl, nach einem Spiel, wie früher als Spieler, ich komme in die Kabine und ich habe das Gefühl, ich habe gewonnen oder ich habe verloren. Nur, dass es halt kein Ergebnis gibt, sondern ein Gefühl. Und ich sage immer, das Indiz ist eigentlich, wenn die Verlierermannschaft nach dem Spiel kommt und sagt, Schiri, du hast gut gepfiffen oder Harm, du hast gut gepfiffen, dann habe ich eigentlich einen guten Job gemacht, würde ich sagen.
Ist das denn für dich, weil du hast ein Spiel gepfiffen, was mein Lieblingsverein betrifft, auch
ja,
ein sehr wichtiges,
ist das?
HSV.
Ah, okay, ja.
Und dann hast du gegen Hertha die Relegation gepfiffen.
Ja,
das ist ja, schon. Ja, haben wir sogar gewonnen. Also deswegen, obwohl danke trotzdem, kann ich gar nicht sagen, da hast du ja gar nichts mit zu tun.
Aber auch da gab es eine kritische Szene. Ich erinnere mich an dieses Spiel und die habe ich, glaube ich, nicht ganz korrekt gelöst. Aber das hast du wahrscheinlich schon vergessen.
Ja, ich habe mich nur über den Sieg gefreut. Nach dem Rückspiel war es leider nicht mehr ganz so gut. Aber da habe ich mich auch gefragt, also klar, ne, du bist natürlich ein Profi und gehst in jedes Spiel mit einer 100% Konzentration. Aber ist das, wenn du so eine Relegation hast, wo du weißt, ey, das geht um sehr, sehr viel für die beiden Vereine, ne? Ist das nochmal eine ganz besondere Anspannung?
Das hast du aber auch, das hast du eigentlich ja permanent, dass es in irgendeinem Spiel was geht. Also ich überlege jetzt mal die vergangene Saison, du hast DFB-Pokal, ich glaube Achtelfinale war es, Bayern gegen Leverkusen. K.O.-Spiel, einer verliert, einer gewinnt. Ist auf jeden Fall mega wichtig, ja. Du hast letzter Bundesligaspieltag, Dortmund gegen Kiel. Für Dortmund geht es um ganz viel. Und du hast permanent solche Spiele. Also dann hatte ich Spiele in Griechenland, irgendwelche Derbys dort oder internationale Spiele. Irgendwann weißt du ja, ist es jedes Spiel mega wichtig. Und es geht in jedem Spiel um sehr, sehr viel. Und auch wenn es dann Spiele sind, sag ich mal, im unteren Tabellendrittel, auch für die geht es um sehr, sehr viel. Und dann hast du eigentlich immer bei jedem Spiel Druck und hast die Erwartungshaltung, es muss alles laufen. Und dann gibt es kaum noch Differenzierung. Das sind dann so ganz kleine Nuancen nur noch. Die kannst du dann auch nicht, die werden oftmals auch medial größer gemacht, als sie dann am Ende des Tages sind.
Du reist ja meistens mit deinem Team dann einen Tag vor Spiel an, glaube ich.
Genau,
so in der gehört,
Bundesliga,
ne?
Immer einen Tag vorher, international sowieso auch, ja.
Mhm. Und dann gibt es ja, das habe ich mal auch in einem Podcast, glaube ich, wo du warst, hast du es erzählt, dass es dann so eine Art Spielvorbereitung gibt. Also abends, man geht das Spiel nochmal so ein bisschen durch und so. Und da frage ich mich, ist es dann schon so, dass man sowas sagt wie, ey, pass auf, der eine, der hat schon irgendwie 4 Gelbe, da müssen wir gucken, der mit der 5. könnte gesperrt sein, der eine ist irgendwie ein Rüpel, da muss man immer, wenn man wegguckt, dann haut der mal irgendwie rein, auf den ein bisschen mehr achten. Also hat man da schon so seine Leute, auf die man so ein bisschen achtet?
Also natürlich habe ich Erfahrungswerte und dennoch, ich versuche mich schon auch immer wieder frei zu machen. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt jemanden einordne und sage, der hat noch nie eine rote Karte bekommen, den würde ich jetzt als fairen Spieler einordnen und wenn dann ein Sachverhalt ist, würde ich halt annehmen, hat noch nie rot bekommen. Also diese Schlussfolgerung, die passt halt nicht. Und genauso umgekehrt geht es auch nicht. Du kannst nicht einem im Zweifel rot geben, weil der vielleicht in seiner Statistik mehr gelbe und rote Karten hatte. Wenn ich jetzt mir anschauen würde, okay, was zeichnet den Spielertypen aus? Was macht er denn typischerweise? Was sind so seine Aktionen? Bei welchen Aktionen hat er denn Feldverweise bekommen? Waren das Tätigkeiten abseits vom Spielgeschehen? Dann kann ich ja sagen, ey Leute, wir wissen, da ist ein Thema. Dann der vierte Offizielle und der Assistent 2, ihr guckt abseits vom Spielgeschehen, habt ein Auge auf den. Das wäre halt dann ein Ansatz, wie man da eine Lösung findet. Weil am Ende brauche ich eine Informationsgrundlage, um eine Entscheidung treffen zu können. Und ich kann nicht basierend auf einer Historie jetzt jemanden rausschmeißen. Das geht halt nicht. Und dann überlegen, okay, was ist der Plan, wie wollen wir das angehen? Und das wäre halt dann eine gute Spielvorbereitung, ja.
Spielen auch die Trainer eine Rolle? So nach dem Motto, ey, pass auf, der irgendwie Trainer XY, der schreit sehr viel, der läuft sehr viel irgendwie raus und guck mal darauf, dass du den so ein bisschen irgendwie im Griff hast?
Klar, sprechen wir auch drüber, aber Fokus gilt immer dem Spielgeschehen. Also Trainer, das ist wirklich keine Prio. Wenn das Spiel unter Kontrolle ist, dann sind meistens die Trainer ja auch in Ordnung. Also wann drehen Trainer durch, wenn es auf dem Spiel irgendwie nicht rund läuft, also auch aus unserer Sicht. Das heißt, ich muss erstmal lieber mich auf das fokussieren, was ich steuern kann. Das ist meine eigene Leistung auf dem Spielfeld oder die von meinem Team. Und wenn wir das dahin kriegen, dann ist meistens draußen auch Ruhe. Und wenn wir wissen, da ist jemand, dann hat eine kürzere Zündschnur oder ist da... Die Frage ist ja eigentlich, wie kann man den einfangen, wie kann man dem begegnen? Möchte der Kontakt oder will der gar keinen Kontakt? Es gibt ja auch Trainer, die wollen kaum Austausch, manche wollen sehr viel Austausch. Das kannst du ja im Vorfeld dir überlegen, wie du darauf eingehen willst. Ja.
Weil ich habe mir auch überlegt, wir haben ja gerade über den Amateursport gesprochen, wenn wir jetzt in den Profibereich gehen. Ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel in Dortmund pfeifst, ne, und du pfeifst da, keine Ahnung, Foul gegen Dortmund und dann buhen da 80.000. Macht das nicht irgendetwas mit einem? Also ist das nicht so, nimmst du diese Kulisse und so, nimmst du das gar nicht wahr?
Oder? Ganz wenig. Du wirst es ja eh nicht hinbekommen. Das Ziel ist es ja nicht, dass du nicht ausgebuht wirst. Also das Ziel ist, dass ich ein Spiel leite, was bei den Spielern und Beteiligten auf Akzeptanz stößt oder im Großen und Ganzen auf Akzeptanz stößt. Dass Zuschauer Unmut äußern, das gehört dazu. Da bin ich realistisch und das legt sich ja dann auch relativ schnell. Die fahren einmal hoch, aber genauso schnell fahren die auch wieder runter. Also schwierig ist, wenn das permanent sich so auf so einem Niveau verfestigt und immer nur gegen den Schiri geht. Also das passiert wirklich vereinzelt und da muss auch schon ganz viel gegen eine Mannschaft laufen. Also sag mal, du fängst da an mit 2 roten Karten gegen die Topstars einer Mannschaft. Dann kann es halt wirklich mal sein, dass sich das alles so gegen dich da so äußert. Aber das ist extrem selten. Und dass das einmal hochfährt, wieder runterfährt, ich nehme das echt wenig wahr. Und es triggert mich auch nicht. Wirklich nicht.
Was ich mich immer gefragt habe, warum eigentlich Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob das von euch kommt oder ob das vorgegeben ist, keine Interviews nach dem Spiel geben, weil ich finde, das hat immer, es gibt so eine Szene, ich weiß nicht, ob du die kennst, zwischen Marco Rose und ich meine Siebert, genau, ne, wo er denn das erklärt und der Marco Rose hat er perfekt erklärt und ne, und dann dachte ich so, genau so, ne, wenn man es kurz erklärt und wenn zum Beispiel du vor die Kamera kommst und sagst, ja, da habe ich Elfmeter gepfiffen, ich habe so gesehen, habe ich später gemerkt, war doch nicht so, oder du kannst es erklären, warum du das so gemacht hast, dann hat man ja eine ganz andere Akzeptanz so irgendwie, ne, und da frage ich mich manchmal, warum passiert das nicht?
Also Interviewanfragen gibt es nach dem Spiel schon. Das ist dann, das läuft dann so, dass einer der TV-Produzenten, die dann Sky, ARD Sportschau, ZDF, die kommen dann und sagen, pass auf, wir haben hier Interviewanfragen zu dem und dem Sachverhalt, möchtest du dich dazu äußern? Und das passiert öfter, aber das passiert immer, wenn etwas falsch gelaufen ist oder zumindest ganz kritisch und eher so in die Tendenz mega kontrovers geht. Das habe ich selten erlebt, wenn mal echt eine richtige und auch eine schwierige Entscheidung dabei war, dass dann jemand klopft und sagt, hey, hast du Lust, mal abgefeiert zu werden für deine Entscheidung? Das habe ich noch nie erlebt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem. Du wirst immer nur vor die Kamera gezerrt, wenn du gegrillt werden sollst, dann für deine Entscheidung, die du getroffen hast. Und ich habe auch Interviews nach dem Spiel schon gegeben und ich mache das auch punktuell da, wo es Sinn macht, auch nochmal meine Sichtweise darzustellen oder auch mal zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Das war jetzt nach Ansicht der Bilder nicht korrekt. Das mache ich schon, aber wenn du es halt so im regelmäßigen Abstand machst, irgendwann, ja, dann verliert es halt auch die Wirkung. Ich würde mir halt wünschen, eher so eine ganzheitlichere Betrachtung. Also wenn es auch mal gut läuft, dann kann man auch mal den Schiedsrichter fragen. Und das ist halt so, glaube ich, ein bisschen der Job des Schiris. Wenn du einen Fehler machst, der wird dir wochenlang vorgehalten und wenn du was richtig machst, das erwarten alle. Das ist dann so Haken dran. Ja, dafür bist du auch da.
Ja, vielleicht wäre es tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie sagen würde, weiß nicht, es muss ja nicht jedes Spiel sein, aber ja. Jedes 2 Spiele, also gibt es ein Schiri-Interview, genau. Kommt dann ganz oft auch von den Kommentatoren, die da stehen, die sagen dann, wir haben Herrn Osmars gefragt, aber er hat sich nicht, möchte sich nicht äußern. So, und dann denkt man immer so, warum macht er das nicht? Aber du hast natürlich völlig recht, dass dann natürlich immer nur kommt, wenn man sagt, warum hast du denn das und das und so gemacht?
Genau. Also wenn ich merke, also oft sprechen ja Bilder auch für sich. Und dann bringt es auch nicht mehr viel, sich danach zu äußern. Aber wenn es da wirklich nochmal wichtig ist, da nochmal den Aspekt zu erläutern, zu erklären, auf jeden Fall mache ich auch ein Interview. Ja.
Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, über diesen Hate gegen Schiedsrichter, weil das natürlich immer ein ganz besonderes Thema ist. Und du hast natürlich völlig zu Recht gesagt, genau, ich kenne das auch, wenn man im Stadion ist, dann wird irgendwie, ne, in meinem Fall gegen den HSV gepfiffen, das ist ein Foulspiel, da regt man sich auf. und dann wird er falsch ausgeführt und dann sitzt man wieder und das alles wieder vergessen. Aber da hatten wir auch im Vorfeld mal drüber gesprochen, ich habe mal im Internet ein bisschen geguckt, das sind so krasse Sachen, die da teilweise stehen. Also ich finde auch so, wenn so, ich weiß nicht, deine Freunde, Familie, wenn die dich mal googeln, das ist ja ganz schlimm, was da Leute hinschreiben. Das geht von Beleidigung, nicht nur gegen dich, gegen Familie, gegen Eltern, ne? Also das ist ganz schlimm und da denkt man sich, also wenn du sowas liest, ne, oder liest du das überhaupt, oder weißt du, was dann zum Beispiel, guckst du mal, okay, was haben die jetzt auf Twitter oder bei Facebook oder so mal geschrieben, also googelst du dich da manchmal, um mal so ein Bild zu haben, oder machst du es gar nicht?
Wenig, ich versuche mich schon davon ein Stück weit abzuschotten und zu distanzieren, das eine oder andere kriege ich ja eh entweder direkt zugespielt, also kriege ja hin und wieder auch mal E-Mails, oder ja, wenn ich das eine oder andere kriegst du halt irgendwie auch dann präsentiert. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber was ich dabei immer feststelle, also wenn ich zum Beispiel mal so E-Mails bekomme, die nicht so nett sind, die sind meistens noch während des Spiels. Also da erkenne ich einfach, dass einfach eine extreme Wut, Enttäuschung, mega Emotion irgendwie, die dann raus muss. Gut, also ist da auf jeden Fall nicht angebracht. Mich persönlich triggert das jetzt nicht und ich stehe da auch drüber und ist auch wirklich fein, also fein in dem Sinne, mich belastet es nicht, ja. Aber natürlich sollte man sich die Frage stellen, wieso kommt sowas zustande? Und jetzt, wenn du sagst im Internet, ich wühle da jetzt auch nicht alles durch und suche das gezielt, aber klar, ich glaube dir das, wenn man da ein bisschen tiefer sich eingräbt, dann findet man was, ja.
Genau, das ist ja dieser Punkt, ne? Also ich finde, ich habe mich auch schon sehr, sehr oft in meinem Leben über Schiedsrichter aufgeregt. Ne? Das gehört einfach, glaube ich, zum Fußballfan dazu, ne? Da ist man mit einer Entscheidung nicht zufrieden. Also erstmal auf die Idee zu kommen, auf Twitter, Facebook, wo auch immer hinzugehen und dann mit seinem Profil da wirklich so eine große Scheiße hinzuschreiben, das ist ja schon ganz schlimm. Aber dann, und das ist ja der Punkt, das hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas gibt, das hast du mir dann ja geschickt, dass Leute dann googeln, haben Osmas, deine Webseite gehen, E-Mail-Adresse raussuchen und dir dann eine E-Mail mit ihrem Klarnamen schreiben und da eine Beleidigung rausschicken. Also das ist ja, also wie kann denn einen Fußball so krass triggern, dass man jetzt sagt, den suche ich mir jetzt und ich will, dass der das wirklich liest, weil bei Twitter könnte sein, dass er es nicht liest, aber der soll jetzt eine Mail kriegen von mir, damit er es wirklich mitkriegt, wie unzufrieden ich bin.
Ich habe auch mal mitbekommen, dass beim DFB jeden Montag da etliche Briefe, auch handgeschriebene Briefe ankommen. Da machen sich Menschen wirklich auch viel Arbeit, kann man sagen, und formulieren da ihren Wut, ihre Enttäuschung irgendwo auch, schreiben das dann halt, bringen das zu Papier. Ich kann es auch nicht erklären. Ich erkenne einfach nur, dass da irgendwie sich viel anstaut und viel Wut da ist. Und wahrscheinlich ist der Fußball ein Ventil. Und ich kann auch nachvollziehen, dass es halt was auslöst, wenn Entscheidungen gegen einen Verein laufen. Kann ich total verstehen. Aber dann so die Heftigkeit, die erstaunt mich manchmal auch, muss ich ehrlich sagen, ja.
Ja, das muss man wirklich mal einen kleinen Appell machen. Also alle, die das machen, wirklich mal hinterfragen, weil du hast, also ich sag mal, selbst dieses Spiel, was ich jetzt gerade erwähnt habe, ne, mit HSV gegen Hertha, ne? Selbst wenn du da irgendwie 2 Elfmeter für Hertha gepfiffen hättest, die unberechtigt gewesen wären, rein der Theorie, glaube ich, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dich persönlich anzuschreiben und zu sagen, wie scheiße ich das finde. Also da kann man wirklich, ja, ich meine, es ist immer noch irgendwie ein sehr, sehr großes Hobby, eine große Leidenschaft. Aber es ist ja trotzdem viel zu viel, als jemanden wirklich persönlich zu beleidigen und da so hinterherzugehen. Aber ich frage mich dann in dem Fall auch, also ich stelle mir das so vor, das Spiel ist zu Ende, du gehst in die Kabine, irgendwie Dusche und bist fertig, dann machst du das Handy an und dann stehen da irgendwie 8 neue Mails. Also ist das so ein Standard?
Das ist nicht der Standardfall. Also das ist dann wirklich bei ausgewählten Spielen und dann, wenn da vielleicht auch Situationen passieren, die ein großes Ärgernis vielleicht für manche sind. Das ist also nicht der Standardfall. Das muss ich schon so einordnen. Aber auch klar, es passiert, das gibt es. Und das ist dann genau so. Dann machst du das Handy an nach dem Spiel und dann, ja, dann siehst du meistens schon, wenn mir jetzt viele Leute schreiben, dann weiß ich schon, okay, da ist irgendwas, was im Fokus ist, was diskutiert wird, was groß vom medialen Interesse ist, ja.
Genau, die Nachrichten, die wir da ausgetauscht haben, die du uns mir geschickt hast, die du Mails bekommen hast, die sind ja alle vom 3. Dezember. Da war das Pokalspiel, was du schon erwähnt hast. Ich finde, es ist bemerkenswert, dass du da, hast ja Manuel Neuer die erste rote Karte, glaube ich, in seiner Karriere gezeigt. Und das zeigt ja auch, dass du da, wie du eben schon gesagt hast, jetzt nicht vor Namen zurückschreist oder sagst, ja, der hat noch nie eine bekommen, sondern wenn das die Entscheidung so ist und du musst ihm halt rot geben, dann gibst du ihm halt in dem Fall rot. Ne?
Absolut. Und ich glaube, das ist auch der Anspruch an uns, an jeden Bundesliga-Schiedsrichter, wir sollen unseren Job machen und wir möchten auch dafür sicherstellen, dass wir alle gleich behandeln. Du kannst da und so, darfst keinen Unterschied machen. Und in dem Fall, wenn der Sachverhalt, der passiert ja eh so schnell, du kannst gar nicht so schnell überlegen, was du gerade machst, sondern du handelst einfach. Du überlegst, okay, Foulspiel außerhalb, letzter Mann, Verhinderung einer klaren Torchance, rot. Und das geht so schnell, 1,5 Sekunden, dann ist die rote Karte draußen. Und erst dann fängst du an und erkennst, hey, du hast gerade eine rote Karte ausgesprochen. Das ist natürlich dann immer auch irgendwie im Fokus. Aber ja, eigentlich ganz, das sind Abläufe, die gehen so schnell, dass du gar nicht die Dimension erfasst, die dann manchmal im Nachgang vielleicht manchmal passiert.
Du merkst dann irgendwann später und denkst ja schon so, ah, okay, das wird jetzt doch schon medial irgendwie. Ist ja nicht mal eine falsche Entscheidung, ne? Ist eine richtige Entscheidung, aber dass man denkt, oh, okay, ja, das wird so. Jetzt wahrscheinlich wieder drei Tage
klar,
diskutiert.
Das sind prominente Entscheidungen und die werden dann natürlich auch ins Schaufenster gestellt, ja. Aber das gehört dazu und das ist auch völlig okay. Das ist absolut okay.
Aber ich habe mich auch gefragt, bekommst du auch mal positive Nachrichten? Sagt dann auch mal jemand und schreibt, ey, Herr Osmars, haben Sie heute super gepfiffen, weiter so.
Also ich merke schon, dass ganz viele Anerkennung für den Job oder mir persönlich geben. Also allein schon so eine Aussage, ich persönlich könnte das ja nicht, ich ziehe den Hut davor, dass du so einen Job ausübst. Das zeigt mir ja schon, dass irgendwo ja auch eine Anerkennung drin. Also der Job ist kompliziert, schwierig, herausfordernd und das bringen auch ganz viele zum Ausdruck und sagen, finde ich mega gut, wie du das machst. Und es gibt dieses Feedback, das ist nicht so laut und so offensichtlich vielleicht wie die Hate-Kommentare oder die anderen Dinge, aber die gibt es, die kriege ich auch, die tun auch gut, auf jeden Fall. Und ja, also da gibt es eigentlich mittlerweile dann auch, wenn man das so ein bisschen, ich sag mal, in meinem Umfeld, das höre ich öfter schon, dass man dann zum Fußballtraining kommt von meinem Sohn und dann, klar, dann sprechen mich auch viele drauf an und sagen, hey, ich habe das jetzt am Wochenende gesehen, hast gut gepfiffen. Das ist doch am Ende ein gutes Feedback, ja.
Ja, ich finde auch, also, weil ich ja vorhin meinte, ich finde es schade, dass man keine Interviews nach dem Spiel gibt, aber ich finde, dass gerade auch im Bereich des Schiedsrichterwesens eine deutlich höhere Akzeptanz in der Öffentlichkeit jetzt, glaube ich, mehr da ist, zum Beispiel, weil Sachen, was du erwähnt hast, wie die Reportage, also, dass man so ein bisschen die Menschen dahinter kennenlernt oder auch die Bodycam, die ja jetzt immer wieder mal benutzt
genau.
wird, ne?
Ja.
Und ich finde, da merkt man dann so, ach krass, also, wie schnell du da hinterher sprintest und dann da hingucken musst und dann wieder auf die andere Seite und man merkt, okay, was für eine Dynamik hat das eigentlich auf dem Feld, weil von oben sieht das noch relativ, ja, da muss er doch sehen, aber da, und ich finde, da kommt schon eine Akzeptanz irgendwie rein, ne?
Genau, also ich glaube, wenn du die Komplexität den Leuten vermitteln willst, wie schwierig dieser Job ist, dann brauchst du genau sowas wie diese Refcam, die ja am Headset befestigt ist, dann kann doch jeder nachvollziehen, ey, das geht mega schnell, der Blickwinkel ist extrem verengt, also du hast nicht diese schöne Draufsicht, wenn du dann Dortmund oder auf Schalke da so in der 20. Reihe sitzt und eine schöne Übersicht hast, sondern im Gegenteil, du bist ja auf der Höhe der Spieler und da ist halt die Perspektive teilweise sehr eingeschränkt, ja, und dann kannst du ja auch Verständnis gewinnen für deine Entscheidung, dass die halt manchmal nicht hundertprozentig sauber sind, weil dir ja Informationen einfach nicht vorliegen und dann ist es manchmal schwierig. Deshalb, also da machen wir schon viel, da passiert auch immer mehr und das hilft, glaube ich, dann auch so ein bisschen mehr für Akzeptanz für unseren Job, ja.
Ja, absolut. Ich fand es auch super interessant, wenn man so sieht, wie ihr euch auch mit den Spielern unterhält.
Ja.
Also ich finde, da hat man das Gefühl, okay, das ist jetzt gar nicht mehr so weit weg von dem,
wie in der Kreisliga.
Ja, genau. Also dieses ne, ganz oft mit, ey, steh auf, spiel weiter, ne, oder irgendwie sowas, ne,
ja.
Oder hey, komm und so, ne. Also dieses schnelle Kommunikation. Du hast ja auch nicht immer Zeit, jedem Spieler jetzt mal im Detail zu erklären, was du jetzt gerade und wie gepfiffen hast. Manchmal ist einfach, der sagt, das ist ein Foul, ist aber kein. Du sagst irgendwie, komm, steh auf, weiter und dann geht's irgendwie weiter.
Das ist so 70-80% der Kommunikation, dass du dir wirklich mal im 1:1 mit einem Spieler richtig Zeit nehmen kannst. Also 30 Sekunden mit einem Spieler zu sprechen im Spiel, das passiert vielleicht 3-4 Mal. Das hast du ja gar nicht. Die in der Bundesliga, der Ball soll rollen. Die Spieler wollen auch nicht herzitiert werden nach dem Motto, komm du bitte mal von da hinten hier zu mir, zum Rapport und ich erzähle dir jetzt, was Phase ist. Das mag kein Spieler. Gerade dieses öffentliche herzitiert werden, das ist, du stellst die Spieler dann auch so auf den Präsentierteller. Deshalb ist auch völlig okay, wenn ich auf den Spieler zugehe. Das sind manchmal so Kleinigkeiten. Dann kannst du einfach die Kommunikation so ein bisschen angenehmer gestalten. Gerade wenn der Gegenüber vielleicht so ein bisschen auch innerlich schäumt oder so ein bisschen angefressen ist. Das bringt nichts, denn so einen Konflikt auszutragen und zu sagen, du kommst jetzt aber hier zu mir. Warum? Dann gehe ich 3 Meter auf ihn zu, der kommt noch 2 Meter auf mich zu und dann sprechen wir halt kurz. Aber 30 Sekunden, das ist schon extrem selten, dass du so eine Zeitspanne auch mal hast. Das musst du mal machen, gerade wenn du auch mal wirklich einwirken willst. Aber oft ist es halt auch eine sehr schnelle Kommunikation.
Ich habe aber auch das Gefühl, das ist so ein bisschen so wahrscheinlich so eine Generationsfrage, ja, oder? So die neuen jungen Schiedsrichter, wo ich dich auch noch mitzähle mit fast 40 oder genau 40.
Ja, 40.
Dass ihr doch wahrscheinlich nochmal eine andere Kommunikation habt, weil das Bild, was du jetzt gerade so ein bisschen in den Raum geworfen hast, tatsächlich noch eigentlich, wenn ich jetzt überlege, von vor 10 Jahren oder 5 Jahren, dass man wichtig ist, hatte faul und dann.
Ja.
Und dann hast du gewartet, bis der gekommen ist, um ihm dann Gelb zu geben.
Genau.
Was ja heutzutage eigentlich nicht mehr so oft passiert, sondern tatsächlich, du gehst hin, erklärst ihm das, gibst eine Gelbe oder so, ne?
Also, als ich angefangen habe, wurden die Spieler auch gesiezt. Und mittlerweile ist eigentlich der Umgangston in der Bundesliga auf dem Spielfeld, wir duzen Spieler. Und das kommt, glaube ich, bei allen Beteiligten besser an. Und ich meine auch nicht, dass ich Autorität gewinne, nur weil ich einen Spieler sieze. Also Autorität kann ich gewinnen, wenn ich Spielkompetenz habe, wenn ich Fußballverständnis habe, wenn ich mit denen eigentlich vernünftig spreche. Aber ich gewinne nicht Autorität, nur weil ich sage, aber bitte beim Sie bleiben. Ja, das ist total warum. Also für mich persönlich gilt das. Und eigentlich, glaube ich, für die meisten in der Bundesliga läuft das mittlerweile per Du. Aber da hat sich schon viel getan. Und auch gerade in den letzten 15 Jahren schon, würde ich sagen, da ist viel im Umschwung, viel Veränderung, was so Technikeinsatz angeht, also Headset, VAR, aber halt auch der Umgang mit der neuen Spielergeneration, der ist halt da anders, ja. Und du hast auch nicht mehr diese ganz stark ausgeprägten, sag mal, Alpha-Tiere, die da auf dem Spielfeld sind und mega die Bühne brauchen, sondern du hast viele, die erstmal Fußball spielen wollen und die wollen geschützt werden. Und natürlich fordern die es auch ein, wenn sie merken, dass sie nicht so richtig den Schutz erfahren, den sie halt möchten. Aber es ist nicht so, dass die so ein Verhalten an den Tag legen, erstmal zeigen, ich bin hier der Chef und so eine Machtkämpfe da austragen. Das ist es eigentlich nicht. Also die wollen spielen und das zeichnet die aus. Also den Großteil der neuen Fußballgeneration. Und das ist doch eigentlich angenehmer, oder?
Ja, absolut. Also ich merke es ja auch dann, auch wenn ich momentan gerade in der Mannschaft gerade trainiere, aber wenn ich es mal nicht trainiere, auch im Trainingsspiel. Also, ne, die wollen einfach nur irgendwie, ey, faul, Freischuss für den und dann mach einfach. Genau. Ne, die wollen dann gar nicht, dass ich sage, jetzt stopp mir mal und jetzt hast du das gemacht und so. Also einfach, das ist genau das, was du sagst. Die wollen einfach spielen, ja, und die wollen, dass da jemand ist, der dafür sorgt, dass der Spielfluss sauber bleibt. Ne?
Genau.
Das ist eigentlich so das, glaube ich, was die am besten wollen. Und wenn der Gegner mal was macht, was verboten ist, dass er sagt, ey, warte,
ja,
ist bei euch, ne? Und dann spielt weiter, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist eigentlich so das, wo wir hinwollen. Und eine der Regeln, die jetzt, glaube ich, in den letzten fast schon Jahren, glaube ich, 2 Jahre gibt es schon am meisten für Furore gesorgt hat, ist ja der VAR. Was hältst du von dem VAR?
Ich bin der Überzeugung, wenn wir jetzt, angenommen, wir würden die Bundesliga jetzt mal in der neuen Saison ohne VAR starten lassen, was ja einige so befürworten, VAR abschaffen. Also ich befürchte und ich würde erwarten, dass spätestens am 3. Spieltag ein Riesenaufschrei da ist und alle oder ganz, ganz viele sagen, wir wollen unbedingt den VAR wiederhaben. Und man muss ja auch ein bisschen differenzieren. Also die Mannschaften, die ja auch darüber entschieden haben, den VAR einzuführen, die stehen ja größtenteils auch hinter dem VAR. Natürlich gibt es dann Woche für Woche auch Szenen, die diskussionswürdig sind, wo diskutiert wird, die für Aufregung sorgen. Aber ich glaube manchmal, das liegt gar nicht am VAR, das liegt an den Entscheidungen oder an den Sachverhalten per se. Schiedsrichterentscheidungen bleiben mit VAR oder ohne VAR ein Stück weit immer kontrovers, ja. Und deshalb, aber trotzdem die ganz großen Fehler, es hat keiner dafür Verständnis, wenn du einen Handelfmeter pfeifst und der Ball war im Kopf. Das wird alles korrigiert mit dem VAR und da wird so ein Haken dran gemacht, ja, okay. Und wenn ich also so eine Wahrnehmung habe, ich schaue Fußball und immer wenn der VAR eingreift, irgendwo eingreift, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist, dann ziehe ich mir das so raus nach dem Motto, da sehe ich es doch wieder, der VAR muss abgeschafft werden. Das ist eine sehr selektive Wahrnehmung und ich glaube manchmal, man sieht auch nur das, was man sehen will. Und wenn man mit der Betrachtungsweise da Fußball schaut, klar wirst du dann in der Saison auch mal Sachverhalte finden, die so irgendwo ja, auf der Grenze sind, warum hat er da jetzt nicht eingegriffen oder eingegriffen? Also diese Frage Eingriff, nennen wir das Eingriffsschwelle, die muss man schon diskutieren. Und da kann man ja auch mal überlegen, was gibt's da eigentlich für Möglichkeiten um diese Eingriffsschwelle? Weil ich merke immer, das ist so der kritische Punkt. Wann greift er ein, wann greift er nicht ein? Und wenn man das könnte man ja zum Beispiel lösen, wenn man zusätzlich zu dem ganzen VAR-Konstrukt beiden Trainern eine Challenge gibt. Es reicht eine, ja. Und das lässt du alles so laufen und zusätzlich kann der Trainer einfach sagen oder der Spielführer, okay, der VAR wollte das jetzt da keinen, hat den Schiri nicht an den Monitor gerufen, ich möchte jetzt aber hier nochmal, dass der Schiri nochmal an den Monitor geht. Das wäre eine Möglichkeit und du hättest diese Eingriffsschwellenthematik, die, glaube ich, so die meiste Diskussion verursacht, die hättest du gelöst. Vielleicht kommt es ja irgendwann. Also ich glaube, irgendwann nähert man sich schon immer mehr dem ganzen Thema Challenge so ein bisschen an. Aber ich würde halt gar nicht den VAR im Keller abschaffen. Das wird ja dann immer auch gefordert. Wir machen nur Challenge oder nur VAR-Schiedsrichter. Ich glaube, das ist so eine Mischung vielleicht. Das könnte funktionieren.
Immer so ein bisschen, ich sag mal, nervt ist natürlich immer so die Zeit, ne? Weil das so lange dauert. Ja. Da frage ich mich manchmal, wenn du jetzt auf dem Platz stehst, ne, und du sagst irgendwie, das ist kein Elfmeter bei einer strittigen Situation, dann gibt es ja einen Schiedsrichter, der in Kölner Keller sitzt und der sieht da, nee, der wurde ganz klar getroffen. Ne? Ja. Der sagt dir das dann und dann hat man manchmal das Gefühl, dass da erstmal so 2 Minuten geredet wird, bis dann der Schiedsrichter zum Monitor geschickt wird, wo man sagt, ist strittig, warum geht man nicht direkt los? Also was findet da für eine Kommunikation statt? Auch, dass man nicht sofort sagt, okay, geh da jetzt mal hin, guck's dir an, dann sparen wir uns 2 Minuten.
Also ich kann das verstehen, dass das vor allem einem lange vorkommt. Ich glaube, in der Realität ist es dann schon schneller als das Empfundene. Das ist so, wie wenn du einen Rettungswagen anrufst, weil hier ein Notfall ist. Die Zeit, bis der da ist, die wirst du als sehr lang empfinden. Und tatsächlich hat er vielleicht 15 Minuten gebraucht. Aber du hast das empfunden als eine Dreiviertelstunde. Und so ist das manchmal, glaube ich, auch mit dem VAR. Aber der Punkt ist, ich sage immer dem Videoassistenten, du musst mich mitnehmen. Also du kannst nicht einfach jetzt die Bilder angucken und dann irgendwann sagen, so, jetzt haben wir alles analysiert, das ist ein Elfmeter. Sondern nimm mich mit und sag, was du auch in den Bildern siehst und sprich mit mir. Ja. Und dann ist das eine, den Elfmeter zu prüfen. Und das ist dann, sage ich mal, nach 45 Sekunden hast du dann schon die Bilder und hast dann auch aus mehreren Perspektiven das geprüft, okay. Dann wird auch gesagt, okay, also das ist für uns ein Elfmeter, aber jetzt müssen wir ja noch die Angriffssituation, die zum Elfmeter führte, auch noch prüfen. Und das führt dann nochmal dazu, da hast du vielleicht noch einen Abseits davor oder nochmal ein mögliches Handspiel davor. So, und dann bist du irgendwann so bei 1,30, ja, 1,30. Und dann sagst du, okay, die Angriffssituation war sauber, jetzt kannst du rausgehen. Dann bist du irgendwann draußen, nochmal 15 Sekunden mehr, bis du am Monitor stehst, dann bist du schon mal 1,45. Dann guckst du dir das an. Im Idealfall sind die Bilder so klar und eindeutig, dass du mit einem Blick sofort auch erkennst, okay, da muss ich meine ursprüngliche Entscheidung revidieren. So, dann bist du bei 2 Minuten, kommst wieder, musst jetzt zukünftig auch noch dieses Announcement machen, den Leuten das erklären. Folgender Sachverhalt wurde überprüft, jetzt gibt es also einen Strafstoß. Dauert auch nochmal 15, 20 Sekunden und dann kommt die Ausführung. Das zieht sie natürlich dann alles, dann hast du so mit 3 Minuten, bis dann der Elfmeter ausgeführt wird. Und ich kann das verstehen. Ansonsten, in diesem ganzen Spiel dauert nichts irgendwie 3 Minuten. Alles maximal eine Auswechslung, 45 Sekunden, 30 Sekunden, Eckstöße, vielleicht mal eine Verletzung. Aber auch dann, das ist extrem selten. Und ich verstehe schon, dass da wenig Akzeptanz dafür da ist. Aber viel schneller geht's halt auch nicht. Vielleicht so ein bisschen mit dieser Abseits-Technik, die jetzt eingeführt wird, dann hast du sofort die Abseitslinien, dann musst du das nicht mehr selber machen mit dem Abspiel und den Linien. Dann sparst du auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Aber das Zeitthema, ja, das höre ich oft, kriege ich auch oft so vorgeworfen.
Ich habe mich dann gefragt, könnte man zum Beispiel, also der Schiedsrichter, der Kölner Keller sitzt, der hat ja praktisch die gleiche Ausbildung wie du, ne? Ist ja ein vollwertiger Schiedsrichter. Ja. Könnte der, wenn der dir sagt, ey, ich sehe das hier auf den Bildern, der hat den richtig weggebämst, das ist hundertprozentig ein Elfmeter, könnte man nicht sagen, der ist ja auch ein vollwertiger Schiedsrichter. Ja. Ich pfeife jetzt einfach den Elfmeter. Also musst du noch einmal zum Monitor, weil das würde ja auch schon diese 30 Sekunden vielleicht sparen, ne? Dass du da hinrennst, es anguckst.
Ich kann den Punkt verstehen und ich glaube, in der Theorie, so wie du es beschrieben hast, funktioniert das. Und in der Praxis wird das zu Kontroversen und zu Problemen führen, weil dann entscheidet jemand, der noch nicht mal im Stadion sitzt, den keiner sieht, den keiner irgendwie wahrnimmt, der entscheidet etwas und selbst der Schiedsrichter, der ursprünglich anders sich entschieden hat, übernimmt das dann einfach, ist gar nicht in der Lage zu kommunizieren, weil er hat ja die Bilder gar nicht gesehen und kann gar nicht erklären, was er da jetzt macht. Also du bist eigentlich wie ferngesteuert. Und ich glaube halt, diese Fernsteuerung, die führt nicht dazu, dass du Akzeptanz am Ende bekommst. Wie soll ich das erklären dann den Leuten? Also die Spieler fragen doch, wie soll das ein Elfmeter sein? Das kann doch kein Elfmeter sein. Wenn ich jetzt die Bilder gesehen habe, komme ich wieder und sage denen, ich habe es klar gesehen, es ist ein klarer Tritt auf den Fuß, du spielst nicht den Ball und ich kann die Entscheidung erklären, ich kann sie umsetzen und so bin ich dann, ich bin eigentlich komplett ferngesteuert und das würde nicht funktionieren. Ich meine auch, wir hatten ganz am Anfang, sind wir so gestartet und das ist dann auch nicht gut ausgegangen und dann nach einem halben Jahr hat man gesagt, nee, bei allen Situationen, die nicht abseits sind oder Handspiel vor Torerzielung, die sind sogenannt faktisch, muss der Schiri immer rausgehen und sich ein Bild selber machen davon und dann am Ende bewerten. Und ja, das hat sich so bewährt. Ich glaube, das muss auch sein. Allein schon, also wenn du Akzeptanz haben willst für Entscheidungen, dann brauchst du auch Transparenz im Prozess. Und wenn es nach mir geht, ich würde fast sogar sagen, der Videoassistent müsste eigentlich ins Stadion. Also der müsste eigentlich sichtbar sein da. Also es ist schwierig. Ja, ich glaube, das Thema Kölner Keller, es führt nicht gerade dazu, dass man da jetzt ja Akzeptanz für bekommt.
Also ich finde, das ist auch sehr, sehr gut erklärt, auch mit diesen, jetzt habe ich deutlich mehr Akzeptanz dafür, dass das mal 3 Minuten dauert, bis ja, eine Entscheidung gefallen wird. Was hältst du davon, wenn man sagen würde, man macht 2x30 und klassisch wie beim Basketball oder so und hält an?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Fußball, das wäre eine gravierende Änderung. Also ich glaube, bei jedem, der auch keine, auch bei den Leuten, die keine Ahnung vom Fußball haben, alle wissen, ein Spiel dauert 2x45 Minuten, in Summe 90 Minuten. Und wenn sowas, wird nie passieren. Also der Fußball, glaube ich, würde da ja seine eine seiner, Fußball ist doch am Ende mega einfach. Also jeder weiß, es gibt 2 Tore, ein Ball, Foulspiele sind nicht erlaubt, Handspiel nicht erlaubt, gewonnen hat der mehr Tore schießt. Mega einfach. Und wenn du jetzt anfängst, so an so Grundsäulen, die aufzulösen, 30 Minuten Netto-Spielzeit, das checkt dann alles. Das ist dann alles zu komplex. Also Fußball zeichnet sich ja auch aus, dass er eigentlich einfach ist. Deshalb glaube ich, diese ganzen Diskussionen und Ideen, die kann man alle führen, aber die werden sich nie, also glaube ich fest dran, die werden nie umgesetzt werden.
Gibt es denn grundsätzlich noch, jetzt haben wir so über 3, 4 Regeln gesprochen, aber ja, gibt es so eine Regel, wo du sagst irgendwie, boah, die würde ich auf jeden Fall streichen oder die würde ich gerne hinzufügen oder so? Hast du da irgendwas im Kopf?
Ich würde eigentlich gerne die Zeitstrafe einführen, weil ich erlebe es oft, dass du halt eine gelbe und rote Karte hast. Das sind so 2 Möglichkeiten irgendwo. Die gelbe Karte, die wird dann, da hast du eigentlich keine Konsequenz. Die rote Karte ist natürlich eine Mega-Konsequenz. Okay, hast du noch gelb-rot, aber du hast nichts dazwischen. Und ich glaube, fürs Spiel wäre es cool, wenn du was dazwischen hast, weil du hast Sachverhalte, die stehen manchmal dazwischen. Ist das jetzt eine Notbremse oder keine? Ist das jetzt eine rote Karte für Foulspiel oder keine? Und wenn du noch so eine, das wäre dann so eine Farbe Orange, nur halt als Zeitstrafe. So in der Form kann man sich das ja vorstellen. Ich glaube, das wäre gut und es würde vor allem das Spiel für eine gewisse Zeit auch in der verändern und Dynamik reinbringen und schneller werden oder irgendwie auch den Spiel. Es hätte irgendwie, glaube ich, ganz coolen Einfluss aufs Spiel.
Das ist eine coole Idee, weil tatsächlich, das gibt's ja in den unteren Ligen, ist es ja gang und gäbe, ne? Das gibt's ja einfach, ne?
Ja.
Und man merkt dann sofort, ne, einer ist runter, okay, warte, wir müssen umstellen und so, es passiert sofort was im Spiel, ne?
Genau. Und das würde doch vielen Spielen irgendwie auch gut tun. Ich meine jetzt nicht, dass man dann mit der Zeitstrafe um sich werfen sollte, aber es hätte auf jeden Fall irgendwie ein belebendes Element, das glaube ich schon, ja.
Das hat ja auch, wie gesagt, wenn man da so Basketball nimmt oder so, das hat ja überall, ne? Das gibt's ja. Man kennt es ja, es wäre ja, genau, nicht völlig neu, ne?
Ja, genau.
Das ist ein Element.
Sie gibt's sogar im Jugendfußball, also deshalb, da ist es ja auch.
Ich habe sogar jetzt nochmal überlegt, dass die Spieler ja auch tatsächlich sehr immer auch so ein bisschen gucken, wo können die sich durch die Regeln so ein bisschen durchmogeln, ne? Das, was mir jetzt so in letzter Zeit auffällt, früher war es ja immer so, ein Spieler liegt auf dem Boden und Ball muss ins Ausgeschossen werden. Das ist jetzt nicht mehr so, wenn der Schiedsrichter unterbricht, aber nur bei Kopfverletzungen.
Ja.
Und inzwischen sieht man das so oft, dass jemand, der fällt, der wirklich am Schienbein getroffen wird, sich dann in den Kopf fällt, weil er weiß, dann muss er Schiri unterbrechen. Also wirklich ganz oft. Also
ja.
Dass sie das inzwischen schon wissen, wenn ich da liege, unterbricht der Schiedsrichter nicht. Ja. Aber wenn ich mir den Kopf halte, dann muss er.
Thema Kopfverletzung, da wurden wir halt auch sensibilisiert und auch die Maßgabe ist halt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig unterbrechen, logisch. Ja, gut, das glaube ich, wirst du nie ganz verhindern können, dass dann einige so ein bisschen pfiffiger versuchen, das zu umgehen oder für sich auszunutzen. Ja, okay, also wenn man es erkennt dann und auch, dann würde ich auch einen Spieler dazu ansprechen und sagen, du brauchst jetzt hier nicht die Mega-Show abziehen. Also wenn es wirklich ernst ist oder so, dann dafür sollten wir das dann halt auch im Notfall bereithalten, aber nicht für so Kleinigkeiten. Ne?
Du bist ja auch, oder gehörst du den Schiedsrichtern, die auch einen normalen Job noch haben?
Ja, mittlerweile doch bin ich hauptberuflich Schiedsrichter. Genau, also Profi-Schiedsrichter. Das ist ja für uns eher untypisch. Wir werden Profisportler mit jetzt 40 oder vielleicht auch schon vor 3 Jahren, okay, mit 37. Aber in der Bundesliga beendest du eigentlich deine Karriere mit 37. Da wirst du Profisportler mit 18 oder 19. Und als Schiedsrichter ist es halt eher so nachgelagert. Der Vorteil ist, wir haben auch im Regelfall eine Berufsausbildung oder ein Studium. Und deshalb will ich auch gar nicht tauschen. Also das ist okay so. Dann lieber im Nachgang, wenn man schon ein bisschen älter ist, nochmal so Profi werden. Und das ist auch gut. Und das ist auch am Ende mein Traumjob. Ja.
Du bist Diplom-Betriebswirt, wenn ich jetzt, oder Controller,
genau,
ne?
Auch. Ja, genau. Ja. Genau, ist was anderes. Und tat auch ganz gut, mal so 2 unterschiedliche Jobs zu machen. Aber mittlerweile, gerade mit den internationalen Spielen, ist der Fokus da so oder die Belastung so hoch, da macht es Sinn, das professionell zu machen.
Und was sind so die nächsten Ziele? Wo würdest du gerne hinkommen? Ist das jetzt mal eine Europameisterschaft, eine Weltmeisterschaft steht demnächst vor der Tür? Also was ist so, wo willst du gerne noch hin?
Also bevor ich in der Bundesliga war, wurde ich immer gefragt, ja, wann pfeifst du denn mal in der Bundesliga? Wann pfeifst du in der Bundesliga? Dann war ich in der Bundesliga und wurde ich immer gefragt, ja, wann pfeifst du denn jetzt mal eine EM? Oder wann pfeifst du jetzt mal Champions League? Oder wann pfeifst du jetzt mal eine WM? Deshalb, ich versuche mich da echt ein bisschen von zu lösen. EM und auch WM ist schon sehr unrealistisch und schwierig.
Warum? Du bist doch FIFA-Schiedsrichter,
ja,
da bist
also
du doch schon
in der Theorie
gar nicht so
schon.
Nah dran,
ich,
oder?
Ich versuche alles, ich versuche wirklich auch mein Bestes zu geben und mache alles dafür, jeden Tag. Ich mache Training, versuche an ganz vielen Stellschrauben so zu drehen, dass ich eine gute Performance abliefer, samstags um 15.30 Uhr. Und wenn da noch ein paar Champions-League-Spiele bei rumkommen werden, wäre das mega cool. Und dann schauen wir mal.
Wie gesagt, ich hab unzählige Spiele von dir gesehen und du bist mir nie negativ aufgefallen.
Okay, ja, super.
Deswegen glaube ich, wärst du ein sehr, sehr guter Kandidat für die EM oder WM. Also ich glaube, du würdest uns gut repräsentieren.
Ja, danke.
Ich habe noch eine wichtige Abschlussfrage in eigener Sache. Wenn du irgendwo pfeifst, hat ein Schiedsrichter auch ein gewisses Kartenkontingent?
Kartenkontingent? Mhm. Für Freunde?
Ja.
Familie?
Ja.
Nee, leider nicht.
Ah, schade.
Wieso hast du Bedarf?
ich dachte, dann melde ich mich öfters.
Nee, ich muss da ja auch, fahr da ja auch immer alleine zu den Spielen, also meine Frau und so bleiben zu Hause. Das ist halt so in dem Job. Nee, so in der Form nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt mal Karten benötigen würde für ein Spiel, dann könnte ich mich auch in die DFL wenden und dann gibt es da sicherlich auch die Möglichkeiten für zwei Karten. Aber kommt sehr selten vor, wirklich. Also das ist halt am Ende so mein Job und ja, wie andere halt so montags um 9 Uhr zur Arbeit gehen, die nehmen auch nicht ihre Familie mit, fahre ich halt dann am Wochenende zu irgendeinem Stadion und gehe da ins Stadion und mache da meinen Job. Also das ist dann eigentlich nichts anderes, nur dass es ein bisschen mehr im Schaufenster vielleicht stattfindet und von Fernsehkameras verfolgt wird.
Obwohl trotzdem irgendwie so ein bisschen schade, weil dadurch, dass du nicht an deinem Ort pfeifen kannst, so ja, wie du es gerade sagst, gibt's ja eigentlich fast nie die Möglichkeit, die müssten mitreisen,
ja,
aber
jedenfalls
die Familie mit irgendwie. Aber habt ihr schon mal gemacht? Also hattest du mal eine Familie?
Hatte ich ein Spiel in Wolfsburg und da sind die mit dazugekommen und haben sich das angeschaut. Ja, aber die Kinder sind noch mit 7 und 4 nach 4 auch noch ein bisschen zu klein, genau. Aber also klar, ich habe jede Woche ein Auswärtsspiel, kann man so sehen. Aber das Schöne ist auch, ich muss nicht meinen Wohnort wechseln, so wie ein Fußballprofi, der permanent in seiner Karriere den Wohnort eigentlich wechselt und die ganze Familie mitziehen muss. Deshalb, das finde ich eigentlich vom Modell dann fast besser. Also ich glaube, in jungen Jahren wäre ich auch bereit, so überall mal hinzuziehen. Aber jetzt in meiner Lebenssituation ist es Gold wert, dass wir da in Hannover wohnen und dass da unsere Heimat ist. Und dann fahre ich lieber irgendwo hin und komme wieder, anstatt ja alle 2 Jahre den Ort zu wechseln.
Cool, ey, Harm, ich danke dir, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat dir einigermaßen Spaß gemacht.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht und die Zeit ist verflogen.
Ich danke dir, wünsche dir für deine Karriere alles, alles Gute weiterhin.
Danke.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Abonniert gerne den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dann. Tschüss.